Schwieriger Einstieg nach so vielen Fragen. Herzlich willkommen in der evangelischen Gemeinde Albisrieden. Wer ist Gott? Wo ist Gott? Gott gibt es, darum sind wir da. Nein, das ist einfach so. Gott ist heute Morgen da. Und ich möchte auch dafür beten, dass er dort uns kann begegnen kann, wo wir gerade etwas zu tragen haben, etwas uns durch den Kopf geht, etwas beschäftigt. Dass wir ich wirklich die Gewissheit haben dürfen, wo Gott uns möchte schenken, die Ruhe, den Frieden, den wir in uns hinein dürfen haben. Ich denke, jeden Morgen unter der Dusche führe ich mir so ein Bild vor Augen, führen, wer ist Gott, ist er da? Und wir haben so eine Regendusche und dann stehe ich am Set drunter und dann tue ich sagen, du umgibst mich von allen Seiten und hebst deine schützende Hand über mir. Und mit dieser Zuversicht gehe ich in den Tag. Und mit dieser Zuversicht möchten wir auch noch beten und ihn bitten, dass er heute den Gottesdienst segnet tut. Vater, ich danke dir, dass du bist Gott und du bist da. Du versprichst, dass du uns lieb hast, dass du uns möchtest Ruhe schenken. Gerade in Zeiten, wo alles drunter und drüber geht, möchtest du uns näher sein und uns wirklich zeigen, dass du uns lieb hast, einfach weil du Gott bist und weil du dich uns zuwendest, weil wir dir wichtig sind. Manchmal fühlen wir uns nicht so, aber du bist der, der ja, uns die Gewissheit wieder ins Herz hineinlegen kann, in schwierigen Situationen aufzeigen, wie es weitergeht, Menschen in unserem Umfeld schenken, wo uns weiterhelfen, die uns auch wieder aufmerksam machen, dass wir wieder einen Schritt weitergehen können in die Richtung mit dir, dass sie uns ermutigen können. Und so möchten wir auch dort morgen in deine Hände legen, dass wir dürfen ermutigt werden von deinem Wort, von den Liedern, von der Predigt und dass wir dort können von dir angesprochen werden, wo wir es gerade brauchen. Danke für deine Gegenwart und dass du jeden, der auf der Suche ist, dass du kannst ihm persönlich begegnen und zeigen, wer du bist und dass du mit ihnen möchtest Versöhnung haben. Danke vielmals. Amen. Dann zum heutigen Thema. Blick auf die nächste Generation. Das ist so, ich denke, wenn ich mich frage, was hinterlasse ich meinen Kindern oder was haben mir meine Eltern hinterlassen? Oder Blick auf die nächste Generation, was habe ich bekommen? Ich gehe im Moment in so eine Weiterbildung, Erwachsene, also ich will Lehrer werden, am Abend Erwachsenenbildung und mache Schule. Und dort muss man so eine Lernbiografie machen. Und dann muss man sich so wirklich zurückerinnern, was hat einem geprägt, was hat einem, wie lernt man selber und wie hat man gelernt lehren und was ist überhaupt mein Denken beim Lehren. Und das verschrickt man auch, wenn man so wirklich überlegt, wer hat mich geprägt und was hat mich geprägt und was haben die Eltern eigentlich mehr durch ihr Vorbild einem in die Wiege gelegt. Also mehr als sie gesagt haben, ist, wie haben sie selber gelebt. Und ich bin extrem leistungsbezogen aufgewachsen. Also von 8 an im Turnen, ab 12 im Nachwuchskader von der Schweiz. Zu Hause hat man immer gesagt, setz dich nur genug ein und dann wird deine Leistung belohnt. Also alles ist eigentlich nur auf dieser Schiene. Und ich habe in dieser Schule festgestellt, dass ich mit ganz vielen Leuten dort in der Schule bin, die das Lernen als spassvoll erachten. Und ich könnt euch vorstellen, mit meinem Hintergrund ist für mich Lernen eine reine Disziplin, eine reine Leistung und eine reine Zielsache. Null mit Freude. Also, wenn man sich mal vorstellt, da kommen die Welten zusammen, was uns geprägt hat, wie wir sind. Und da haben wir eine enorme Verantwortung gegenüber unseren Kindern, gegenüber unseren Nächsten, gegenüber uns innerhalb dieser Gemeinde, wie wir uns verhalten, was für Werte wir leben. Und das prägt jeden in unserem Umfeld. Und das finde ich auch schön an der Gemeinde, weil der Belsikin hat mir gesagt, in der Gemeinde kommt jeder das über, weil jeder das mitbringt, was er hat. Also, ein bisschen zusammengefasst. Also, wir kommen da rein, werden auch mit Begegnungen, die uns herausfordern, die uns gut tun, die uns weiterbringen, in unserem Denken, in unserem eigenen Herz, dass wir uns neu ausrichten. Dass wir da einen grossen Einfluss haben aufeinander, auch in dieser Gemeinde. Nicht nur auf die nächste Generation, wie wir es heute in der Predigt werden hören, sondern es fängt in uns innen an und hat auf jeden einzelnen Einfluss voneinander. Irgendwann hat er mal gesagt, wahrscheinlich kennt ihr den, man kann nicht nicht kommunizieren. Watzlawick, genau. Der Watzlawick. Und das ist einfach so. Alles, was wir machen, was wir tun, das redet. Und ich freue mich auf die Predigt. Der Haniel ist eingesprungen für Dinge. Die geniesst die Überraschungsferie, die der Ebi ihr geschenkt hat. Und da dir ein herzliches Dankeschön. Und ich freue mich auf die Predigt, wo wir viel lernen können, profitieren für unser eigenes Leben, dass sie unserem Herz Veränderung gibt, dass wir in unserem Umfeld das bewirken können, was Gott sich wünscht. Ich möchte noch beten für die Predigt und bitte euch nochmal dazu aufzustehen. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns liebst, wie wir sind, dass du uns möchtest dort verändern, wo du uns möchtest frei machen, dass wir Ruhe und Frieden in uns haben können, wo auch zu unserem Nächsten übergehen können. Dass unser Umfeld erkennt, wer du bist, in dem, wie wir uns verhalten. Gebrauch du die Worte von Haniel, was er vorbereitet hat, wie wir uns gegenseitig prägen können, was uns beeinflusst, was unsere Verantwortung ist, dass wir da ermutigt werden dürfen, uns mehr auf dich einzulassen und uns mehr auch verändern zu lassen, dass wir dürfen deine Kinder sein, die du Freude daran hast. Danke vielmals. Amen.
Das heutige Predigtthema, der Blick auf die nächste Generation, lässt mich an meine eigene geistliche Entwicklung zurückdenken. Mit 16 bin ich an einem Scheideweg gestanden. Ich habe gewusst, dass ich nicht mehr länger vom Glauben der Eltern leben kann. Ich weiss den Tag heute noch. Ich weiss noch, was für Wetter es war. Ich weiss noch ganz vieles von dem Tag. Und ich bin mir dort bewusst worden, ich kann nicht mehr länger vom Glauben von meinen Eltern leben. Und der Heilige Geist hat mich damals dazu bewegt, meinen Glauben nicht nur im privaten Kämmerli, sondern öffentlich in meiner Klasse, wo ich neu war, zu leben. Das war für mich so ein Wendepunkt, einer der Wendepunkte. Und genau ein solcher Moment ist vor ganz langer Zeit auch bei den Israeliten eingetreten. Die sind über 40 Jahre ganz eng von Mose geführt worden, sind durch eine Wüste durchgegangen, durch manche ganz entscheidende Erfahrungen, sind irgendwann an Jordan gekommen, der Mose hat abgedankt und nachher ist es in eine neue Etappe reingegangen von der Geschichte von dem Volk unter dem Josua. Sie haben das Land eingenommen und irgendwann an einem Punkt steht, und ich habe es auf dem Biblatt, das hat mich immer so berührt, die Stelle. Man liest so schnell darüber weg im Buch der Richter, Kapitel 2, Vers 6, steht, dass der Josua das Volk ins Erbteil entlässt. Wir könnten so sagen, das war der Punkt, wo jeder in seinen Alltag gegangen ist. Und jetzt ist es darauf angekommen, das Gesetz zu leben, das sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder gehört haben. Es steht dort im Richter Kapitel 2, Vers 6, wo nämlich der Josua das Volk entlassen hat, sind das Volk Israel, jeder in sein Erbteil gezogen, um das Land in Besitz zu nehmen. Jeder ist in sein Haus gegangen. Und dann steht, solange der Josua gelebt hat und solange auch noch die um ihn herum waren, die ihn auch noch erlebt haben, also die gleiche Führungscrew, würden wir heute sagen, die all die grossen Sachen von Gott gesehen haben, die er damals an Israel da hat, solange hat das Volk Gott dient. Und wo die ganze Generation dann weg war, ist eine andere Generation aufgekommen, wo Gott nicht gekannt hat und auch die Werke nicht, die er an Israel da hat. Und dann kommt eine ganze Aufzählung nachher, dass sie in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Sie haben gemacht, was nicht gut war, was böse war in den Augen von Gott und sind anderen Göttern nachher gefolgt. Die Frage, wie sich eine neue Generation wieder auf das Gesetz von Gott ausrichtet, auf seine Ordnungen, oder sich von ihm abkehrt, das beschäftigt mich als Vater von 5 Söhnen existenziell. Das ist nicht etwas, was ich jetzt schön darüber dozieren kann. Das sind Sachen, die mich aufwachen lassen, zur Nacht. Und ich darüber nachdenke und auch darüber beten. Das, was ich euch heute weitergebe, brennt mir auf dem Herzen. Es prägt mein Heute und mein Morgen. Und ich habe noch ein weiteres Anliegen entwickelt in den letzten Jahren. Ich habe ein Anliegen entwickelt für junge Männer, die nach dem Erwachsenwerden in ihre Ausbildung durchlaufen und sich in Familie, Beruf und Gemeinde etablieren und bewähren. Und mir fällt auf, dass das uns Männern schaurig schwerfällt und dass man das oftmals weit, weit rauszögert. Wie kann das gelingen? Also es sind Fragen, die mich auch sehr selber beschäftigen. Wir werfen heute einen Blick nicht auf das Leben der Richter, von dieser neuen Generation, die gekommen ist, sondern ich wirf einen Blick auf das Leben von Josua und will heute mit euch anschauen, ganz ermutigend, warum hat der Josua so prägend sein können? Wieso hat der Josua Erfolg gehabt und wieso ist es unter ihm gelungen? Das ist ein wunderschönes Thema, das ich freue mich, mit euch anzuschauen. Am Ende von seinem Leben ist der Josua hergegangen und hat eine unglaublich kraftvolle Rede gehalten. Und der berühmteste Satz daraus lautet, den kennen wir noch, 24, Vers 15 im Josua, dort steht, wenn es euch nicht gefällt, und euch, das sind alle Verantwortlichen von Israel, die er zusammengezogen hat, alle Stammeshäupter, Fürsten, Richter, Priester, wenn es euch nicht gefällt, Gott zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Der Götter, wo schon alle eure Vorfahren dient haben, bis zum Abraham zurück. Das hat er vorher gerade aufgezeigt gehabt. Wo Gott nicht gekannt hat. Oder der Götter der Amoriter, wo er jetzt wohnt. Und dann sagt er so der entscheidende Satz, ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Lass mich eins rausstreichen. Wenn ich jetzt drei Aspekte aus dem Josef von seiner geistlichen Entwicklung beleuchten, dann verstehe ich das nicht so als Drei-Schritt-Programm zur Charakterverbesserung. Der Herzschlag vom christlichen Glauben ist nämlich anders. Der Herzschlag vom christlichen Glauben sagt zuerst, du musst versöhnt werden mit Gott. Und wenn du gerecht gesprochen worden bist von Gott, wenn du verändert worden bist, ganz grundsätzlich durch Jesus, so geht es ähnlich wie am Volk Israel, wo der Sklaverei von Ägypten rausgezogen ist, erlöst worden ist. Dann ergeht erst der Ruf, ich aber und mein Herr, mein Haus, wir wollen Gott dienen. Erst dann gilt der Aufruf, du sollst den Herr, den Gott lieben, mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Das können wir gar nicht von uns aus. Das muss uns geschenkt werden. Und umgekehrt heisst das, wem ein neues Leben geschenkt worden ist, der hat einen Wunsch, das Begehren, seine Ordnungen nachzustreben und kommt einen Blick überall, eben gerade für eine nächste Generation. Und die Liebe zeigt sich, wie das Johannes im Neuen Testament 12-mal sagt. Der Apostel der Liebe sagt das 12-mal. Wer mich lieb hat, der hält sich an meine Gebote. Das ist das Kennzeichen von der Liebe von jemandem, der von Gott verändert worden ist. Und ich glaube, um so eine Person ist es bei Josua gegangen. Drei Aspekte sind, die ich mit euch anschauen möchte. Das erste ist, dass der Josua sich an einer geistlichen Vision für Familien ausgerichtet hat von Mose. Wenn ich am Josua sein Leben studiere, im Josua, dann kommt mir immer wieder am Mose sein Vermächtnis in den Sinn, wo er eine geistliche Vision für Familien entwickelt. Das zweite ist, der Josua hat selber einen geistlichen Vater gehabt, nämlich den Mose. Ich möchte mit euch drei Aspekte anschauen, dann, wie er von ihm hat können lernen über lange Zeit. Auch wir brauchen geistliche Väter und Mütter und sollen selber wieder zu geistlichen Vätern und Müttern werden. Und das dritte ist, ganz etwas Unangenehmes, etwas unglaublich Wichtiges, der Josua hat nie den Blick für seine Feinde verloren. Das hat er nie gemacht. Also zuerst der Blick auf die Vision der Familie, der Blick zu denen, die uns ziehen in eine gute Richtung und dann auch der Blick auf die, die uns echt fallen und Stolpersteine werden in unserem Leben. Zum Ersten, eine geistliche Sicht für Familien entwickeln. Der Mose hat im 5. Buch Mose, im 6. Kapitel, ganz für die Juden schon ganz einem wichtigen Kapitel, bis ein paar ganz prägende Sachen gesagt. Und zwar ist das noch spannend, an welcher Stelle dass das vorkommt. Wenn man das 5. Buch Mose liest, ist die ersten paar Kapitel geht es darum, dass den Mose nochmal zurückblenden und wie so einen Rückblick machen. So eine Art Lernbiografie geistlich, wie das der Walti vorher geschildert hat. Und dann kommen die 10 Gebote, die er nochmal aufsagt. Und dann kommt nachher im ganzen 5. Buch Mose eigentlich eine Auslegung zu diesen 10 Geboten. Immer angewendet auf die Situationen, wie sie werden im Land antreffen. Aber bevor er das macht, bevor dem, kommt ein ganz wichtiger Abschnitt im 6. Kapitel, wo er sagt, wo er das Volk Israel auffordert, das Wirklichkeit zu werden zu lassen, wo er jetzt dann gerade sagt, in den einzelnen Familien hinein. Und er fängt den Abschnitt ganz wichtig an mit dem, los und acht darauf, was ich euch jetzt sage, damit es dir gut geht. Das ist das Ziel von Mose, damit es dir gut geht. Ich habe jetzt nicht den ganzen 5. Mose 6 in dem Sinn Vers für Vers anschauen, ich habe 3 Aspekte rausgenommen. Was sagt der Mose im Hinblick darauf, es ist auch eine Art wie ein Vermächtnis gewesen, der Mann ist 120, er hat das Gesetz nochmal vorgestellt und er hat es dann nochmal ganz konkret ausgelegt auf ganz viele Situationen, die sie werden nachher antreffen. Was hat er ihnen mit auf den Weg gegeben? Was ist wichtig, wenn ihr wieder zurückgeht in eure Familie, wenn ihr das Erbe in Besitz nehmt, wenn ihr euren ganz normalen Alltag lebt? 3 Sachen rausgenommen. Das erste ist, du sollst seine Worte auf dem Herz tragen. Das ist ein erster Aspekt. Nun, das klingt recht pathetisch. Was heisst denn das, seine Worte auf dem Herz tragen? Ich möchte einen Vergleich machen. Er hinkt vielleicht ein bisschen, aber mir hat er geholfen, um das besser zu verstehen. Stell dir vor, ich nehme jetzt ein Beispiel von einem Mann. Ich habe das schon erlebt. Ein Mann möchte ein neues Auto kaufen. Er dreht sich mit dem Plan, schwanger ein neues Auto zu kaufen. Ich könnte mir vorstellen, wo die Autohäftli werden liegen. Sie liegen auf dem Pult, womöglich auf dem Beifahrersitz, auf dem Nachttisch, auf dem kleinen WC, auf dem grossen WC. Überall liegen die Häftli umeinander. Und er ist immer am Hirnen und wenn er jemanden trifft, fängt er an reden und so und vergleicht irgendwelche Typen. Er geht schwanger mit einer Idee und wenn du jetzt seine Frau würdest fragen und seine Kinder, was ihm zuvorderst ist, dann würdest du sagen, der Papi kauft ein neues Auto. Und genau so, sagt der Mose, soll es mit euch sein. Oh, meine Worte sollen euch zuvorderst sein. Das sagt er, genau auf die Art und Weise. So wie ein Mann das Projekt auf seinem Herz trägt. Das Allerwichtigste, glaube ich, und das wende ich auf mein eigenes Leben an, ist, wenn Leute um mich herum, und da gehören meine Kinder dazu, da gehören die Leute dazu, auch an der Arbeit, wenn sie merken, was mir zuvorderst ist, mit was ich wirklich beschäftigt bin, dann entsteht eine andere Basis für das, was nachher der Inhalt ist von diesen Worten. Da bin ich überzeugt. Seine Worte sollen mir auf dem Herzen liegen. Und ich vergesse es nicht, ich bete sehr oft um das. Und vielleicht wäre das erste und das wichtigste Gebet, Jesus, lass mir wirklich deine Sache und deine Worte bei mir zuvorderst sein, bei all dem, was ich mache. Das sagt er zuerst Mose. Und dann sagt er etwas Zweites. Er sagt noch mehr Sachen, aber ich hebe jetzt mal das noch raus. Er sagt, du sollst die Worte, die ich gesagt habe und die Kraft haben, damit es dir gut geht, das hat er ja gerade vorher gesagt, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf deinem Weg gehst, wenn du dich niederlässt, wenn du aufstehst. Eigentlich ständig, immer wieder, in jeder Situation. Wir sollen es mit dem ganzen Leben verknüpfen. Nichts anderes, sagt Mose. Was gehört dann zu unserem ganzen Leben? Die Perspektive, dass sein Wort mir zuvorderst ist und dass ich es verknüpfe mit dem ganzen Leben, hat mir eine ganz neue Dimension eröffnet. Ich mache ein paar Beispiele. Was gehört dann zu meinem Leben? Es gehört zum Beispiel dazu Fest. An Fest soll sein Wort bei mir zuvorderst gehen und ich soll von diesen Worten weiterverzählen. Fest sind wichtige Ereignisse, wo viele Menschen sehr, sehr offen sind. Und man mal Zeit hat, um über Sachen zu reden. Geburtstag. Schulanfang. Schulabschluss. Konflikt. Krankheit. Verlusterfahrungen. Gebetserhörungen, Moment von der Dankbarkeit oder ganz simpel gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Autofahrten, Spaziergänge. Da muss ich sagen, nutz die Gelegenheiten, wo du bist, um diese Worte zu verknüpfen mit dem, was passiert. Es heißt nachher sogar noch, bind die Worte auf deine Hand. Das heisst, sie sollen dich begleiten bei dem, wo du hast. Gewisse Juden tragen ja sogar so Bändchen oder so Sachen. Sie sollen auf deiner Stirn sein, sie sollen dein Denken begleiten und sie sollen an deinem Tor stehen. Das heisst, sie sollen wirklich sichtbar sein, dass das dich prägt. Deine Hand, dein Denken, dein Handeln. Ich habe jetzt ein paar Situationen erwähnt, die einfach wie zum Alltag gehören. Das ist mir täglich vor Augen in meinem Gebet, dass ich sage, bitte Vater, gib du mir dort, wo ich vorbeikomme, das, was du mir vor die Füsse leihst, dem, wo ich heute durchgehe, Gelegenheiten, um dein Wort mit genau dieser Situation zu verknüpfen. Und ich kann euch sagen, das bringt den Glauben so zum Leben, das bringt es so zum Blühen auch. Weil es ist eine Verbindung da zwischen seinem Wort und meiner Situation und ich gehe gerade hin. Ich möchte kurz ein paar Gedanken weitergeben zu dem, wie ich das formell mache. Ich bin begeistert davon, auch mit meinen Kindern sein Wort zu teilen, die Bibel auch zu teilen. Und ich möchte euch heute Mut machen dazu, das auch zu machen. Nicht nur, wenn ihr kleine Kinder habt. Oh, Himmels Willen. Manchmal hat man das Gefühl, das mache ich dann, wenn ich kleine Kinder habe, dann kann ich in der Kinderbibel anschauen. Mach das unbedingt. Aber ich bin überzeugt, wir können auch als Grosseltern, als Eltern mit erwachsenen Kindern, als Ehepaar, als Single, in einer geistlichen Familie, wir können in jeder Lebenssituation solche, auch formelle Anlässe machen, wo wir uns besonders mit auseinandersetzen, mit seinen Worten, was das für uns im Leben zu tun hat. Ich möchte ein paar Hinweise geben aus meinen letzten Jahren, von meinen Erfahrungen. Das Erste ist, immer dann, wenn ich so eine Andachtszeit anberaume, kannst du ganz sicher sein, immer, wenn du sie ansetzt, es ist immer die falsche Zeit. Entweder bin ich vorher gerade stinkig gewesen, oder ich mag nicht mehr. Oder wir haben vorher gekracht. Oder was auch immer der Fall ist. Ich merke, wenn immer ich sie ansetze, es ist die falsche Zeit. Ich weiss nicht, ob das nur meine Erfahrung ist. Auf jeden Fall ist es über Jahre jetzt die. Rechne damit, dass du um die Zeiten musst ringen. Mit deinem Ehepartner, mit deinem Enkelkind, mit einem geistlichen Gesprächspartner, den du hast als Single, den du regelmässig anfängst austauschen. Es ist ein Kampf um die Zeit. Meine Buben sagen es mir oft schon, Papi, hast du es vergessen? Dann hat es jemand anderes, der keine Freude hat, dass du jetzt das machst. Sage ich, danke für die Erinnerung. Genau so ist es. Das ist die Realität. Ich habe gemerkt, dass es sehr wichtig ist, dass ich regelmäßig mit meiner Frau und oder auch mit anderen geistlichen Bezugspersonen über die Zeit rede. Gerade dann, wenn ich zum Beispiel anstehe und merke, es kommt einfach nicht recht in Gang. Oder ich habe es schon so oft mal gleich gemacht, es ist so abgelutscht, sie hören gar nicht mehr zu und ich merke, ich höre mir selber auch nicht mehr gerne zu. Bet mit diesen Personen um Segen für diese Zeiten. Dann gibt es natürlich Tage, wo die Andachtszeiten untergehen. Manchmal habe ich es noch so halb im Kopf, ja, es stimmt, das ist noch ausstehend, aber ich habe jetzt auch nicht gerade so Lust. Oder dann gibt es einen Haufen Beschäftigungen, wo man einfach nicht dazu kommt. Übrigens auch als Ehepaar. Oder jetzt, ich erlebe das überall, es ist so viel los, es geht einfach unter, es verschwindet irgendwo. Mein Tipp ist ganz einfach, gib nicht auf, fang wieder an. Also das ist, wenn es halt neben runterfällt, ja gut, aber nehmen wir das nicht zum Vorwand, um es zu tun lassen, sondern nehmen wir es wieder auf und sagen, okay, ich fange wieder an. Ich mache es. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, immer dann, wenn ich nicht selber von Gott versorgt bin, bin ich auch nicht wirklich gut in der Lage, über längere Zeit andere zu versorgen oder meine Rollen auch wahrzunehmen, dass ich von diesen Worten rede. Das wird meine Familie, das werden meine Nächsten bald merken, wenn ich selber nicht versorgt bin. Und darum ist das so ein Ansporn für mich, immer wieder zu sagen, damit ich selber versorgt bin. Ich muss ja selber versorgt sein, und dass ich es anderen weitergeben kann. Das ist für mich auch ein Ansporn, selber dran zu bleiben. Ich finde, um noch einen weiteren Punkt zu sagen, ich habe euch noch mehr hinten auf den Rückseiten aufgelistet, ich finde, wir haben das so breite Möglichkeiten, um das zu machen. Im Moment, um ein Beispiel zu machen, begeistert es mich gerade, so eine englische Bibel zu nehmen. Die hat irgendwie 150 Bilder drin, das sind nur einzelne Bilder, und dann einfach mit den Kindern oder in der Familie nur einfach so ein Bild anzuschauen. Und ich muss auch bei den Kinderbibeln manchmal sagen, ich habe gerne noch einen anderen Text, ich würde mir gerne noch andere Gedanken drin wünschen. Darum habe ich mir gesagt, nehmen wir doch einfach ein Bild, schauen das Bild an und aus dem Bild heraus entwickle ich dann die Geschichte, die darum steht. und komme auf Details zu sprechen. Manchmal ist es ja auch so, dass nicht alle die gleichen Bedürfnisse haben. Die kleineren Kinder möchten gerne das Bild hören, aber der Eltern langweilt das tot. Sie sagen, das kenne ich alles schon. Dann sage ich, gut, dann machen wir doch jetzt gerade so, wo steht im Neuen Testament etwas von dieser Geschichte und welche Anwendung findet es dann im Neuen Testament? Jetzt haben wir angefangen, jedes Bild mit dem Neuen Testament zu verknüpfen. Das ist jetzt so eine Serie, wo ich lose Folge mache, wo ich merke, es bringt ganz neuen Schwung drin. Und das kann man in der Familie machen. Das eignet sich aber vorragend auch für Zweierschaften, für Grosseltern, Enkel. Ich finde gerade Grosseltern, Enkel, was für eine Chance auch, um Sachen können weitergeben aus einer ganz anderen, vielleicht auch entspannteren Perspektive. Der Mose sagt, hat dem Josua gesagt und mitgegeben gesagt, dann, wenn du in dein Haus gehst, dann, wenn du in dein Erdteil zurückkehrst, dann bitte denk daran, erstens, sein Wort soll dir zuvorderst sein. Es soll dein Prospekt sein, wo du mit dir herumtreibst. Es soll die Sache sein, wo du immer wieder daran herumdenkst. Und du sollst es verknüpfen mit dem Leben. Nicht irgendwo in einem Kämmerli etwas heilig Sakrals nur, was ich mache, sondern es ist verknüpft mit allen Situationen. Dann, wenn du festest, dann, wenn du dich freust, dann, wenn du traurigst, dann, wenn du Konflikt hast und überhaupt für jeden Tag. Das hat er am Josua gesagt. Und er hat einen dritten Satz gesagt, und das möchte ich gerne erwähnen. Er sagt, hey, das Ganze hat im Fall einen riesen Haken. Der grösste Haken, hat der Mose im Josua gesagt, ist der. Vers 11 und Vers 12. Wenn du issest und satt worden bist, so hüte dich davor, Gott zu vergessen. Der Mose hat im Josua gesagt, weißt du, was die grösste Gefahr wird sein? Nicht, dass du zu wenig Bilder Bibeln hast. Auch nicht, dass du irgendwie die Worte nicht verfügbar hast. Nicht, dass du mal genug Leute um dich herum hast, sondern dein grösstes Problem und uns ist genau gleich heute jetzt sein, dass wir, weil wir satt sind, Gott schlicht und einfach vergessen. Wir klinken aus unserem Alltag und sagen, eigentlich geht es ja ganz gut ohne. Und mit der Zeit merken wir es nicht mehr. Das hat der Mose dem Josua schon gesagt. Und ich glaube, wenn der Josua sagt, ich und mein Haus mit meinem Herrn dienen, dann hat er sich immer wieder an das erinnert, was ihm sein geistlicher Mentor gesagt hat. Vergiss nicht, wenn du issest und satt geworden bist, dass du einfach Gott vergissest. Was für eine Chance vergeht uns da? Weil, nochmal, der Mose hat gesagt, damit es dir gut geht und du lang lebst im Land, wo der Herr, den Gott dir gibt. Es ist zum Guten. Das Erste, was Josua umgesetzt hat in seinem Leben, ist, dass er eine geistliche Sicht für sich selber und seine Familie entwickelt hat. Indem er seine Worte aus seinem Herz getragen hat, die im Alltag zum Thema gemacht hat und auch sich der Gefahr bewusst war, das schnell zu vergessen. Das zweite Aspekt, den ich im Leben von Josua sehe, ist, dass er bei einem geistlichen Vater hat in die Schule gehen konnte. Wenn wir das bedenken, dass der Josua 40 Jahre lang, stell dir vor, nicht ein 4-Monats-Trainee-Programm, nicht irgendwie zweimal einen Tag über die Schulter schauen bei einem Manager. Nein, er ist 40 Jahre lang mit dem Mose mitgelaufen. Was für eine verrückte Zeit. Er hat 40 Jahre lang ist er der treue Begleiter von Josua gewesen. Und er ist in dieser langen Zeit als Nachfolger nachgenommen worden. Und auch da wieder könnte man ganz viele Aspekte rausnehmen. Was heisst es denn vom Nachgenommen werden? Das ist übrigens ein spannendes Bibelstudienthema, das man könnte für sich durcharbeiten. Ich habe wieder drei Aspekte. Was hat denn der Mose mit dem Josua gemacht? Was hat mich besonders beeindruckt? Das Erste ist, wie frühzeitig er ihm Verantwortung übertragen hat. Das ist schon spannend. Da ist das Volk aus Ägypten draußen, geht in die Wüste und hat das erste Mal Krieg. Das ist folgendermaßen gelaufen, das war ein ganz langer Zug, 2 Millionen Leute. Und hinten dran sind die Frauen und die Tiere und die Schwächeren, die älteren Leute. Und hinten dran haben die Wüstenbanditen die angegriffen. Der Josua ist mit seinem Kriegerrat zusammengesessen, jetzt müssen wir sofort handeln und sagt, weißt du was, ich gehe auf den Berg rauf und bete. Was machst du, Mose? Du bist jetzt gerade Führer, der gerade rausführt. Nein, ich gehe rauf und bete. Josua, du bist General. Zack, zack, zack. Du gehst dich bekämpfen. Der Josua hat er gerade ins Gefecht geschickt. Und zwar an die Vorderfront. Und hat ihm gerade den Auftrag gesagt, du, regel gerade den Kampf. Ich gehe beten. Das hat mich beeindruckt. Das ist immer wieder eine Stelle, wo ich denke, hat er denn das schon können? Und ist er dann genügend vorbereitet gewesen? Hat er Kampfhandbücher gehabt? Und das ist alles dort nicht gegangen, sondern er hat ihm frühzeitig Sachen zugetraut. Ich finde das sehr schön, einen schönen Zug von einem geistlichen Vater, wenn er auch Sachen zutrauen kann. Das hat aber nicht geheißen, dass er ihn einfach allein gelassen hat. Das ist der zweite Punkt. Das zweite, was mir beim Mose und beim Josua auffällt, ist, dass er ihn auch an kritische Situationen hat teilgelassen. Eine der allerkritischsten Situationen war, wo er mit ihm auf dem Berg Sinai oben war. Der Mose ist verschwunden in die Wolken und das Volk hat unten gefunden, der Mose bleibt schon ein lang weg. Ich glaube, wir brauchen irgendwie eine neue Führung. Und dann haben sie das Kalb gegossen, das goldige Kalb. Ich weiß nicht, ob die Geschichte im Kopf ist. Das Kalb war übrigens ein Kalb, das sie schon in Ägypten gesehen haben. Das haben sie schon gekannt. Sie haben gesagt, schon die Ägypter haben damit so Kälber gemacht. Und in schwierigen Situationen sind sie zu dem Kalb gerannt und dann hat es ihnen geholfen. Dann haben sie gefunden, ja gut, wenn jetzt der Josef weg ist, machen wir auch so ein Kalb, das wird uns auch helfen. Und wir sagen dem Kalb jetzt einfach nicht wie die Ägypter, sondern wir sagen dem einfach Yahweh. So ist es gelaufen, dann haben sie das Kalb gemacht, sind darum getanzt. Der Mose ist runtergekommen mit der 10 Tafel in der Hand und hat ihnen die Message des Lebens weitergeben und kommt runter und sieht, die machen ja irgendwie das, was die Ägypter schon gemacht haben. Und er sagt, was steht auf dem ersten Gebot auf diesen Tafeln drauf? Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Dann hat das Zeug runtergeschossen, es ist versplittert. Und der Mose, kann man nicht vorstellen, ist so etwas von entmutigend gewesen und voll in Rage. Und wirklich an einem Punkt, wo man muss sagen, ich glaube, ich wäre lieber allein gewesen in dem Moment, wo ich die Tafeln runtergeschmissen hätte. Ich weiß nicht, was er alles gedacht und gesagt hat. Aber weißt du, wer dort dabei war? Der Josua. Josua war in dieser Situation dabei gewesen. Und er steht nachher dort. Josua, der Diener von Mose, der junge Mann, ist nicht aus vom Inneren vom Zelt gewichen. Ich habe schon Eltern kennengelernt, wo, das kann man auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein, die sagen, ich habe immer bei allen Konflikten haben wir Türen zugemacht und unsere Kinder haben nie etwas davon gemerkt. Wir haben das immer sauber trennen können. Ich bin gar nicht der Typ, der das trennen will. Ich sage nicht, dass die Kinder alles wissen müssen. Sie haben noch nicht alle Verantwortung. Aber ich glaube, ich lerne von anderen Leuten oftmals am meisten, wenn ich sehe, wie sie kritische Situationen aussehen. Und das hat der Mose beim Josua auch gemacht. Er hat ihm frühzeitig Verantwortung übertragen, er hat ihn teilnehmen lassen an kritischen Situationen. Und das Dritte hat mich auch ganz schön gedunkt, er hat rechtzeitig Platz gemacht. Wenn man so den Rest, das Ende vom 4. Buch Mose, 5. Buch Mose dann so liest, dann wird einem so bewusst, auch Josua am Anfang, hey, 2 Millionen führen, das war im Fall eine mega Aufgabe. Und der Mose hat etwa 3 oder 4 Mal eine öffentliche Versammlung einberufen, hat feierlich eingesetzt und gesagt, übrigens, das ist jetzt der Mann, den ihr führen in den nächsten 40 Jahren. 4 Mal hat er das etwa gemacht, vielleicht sind es sogar 5 Mal gewesen. Ich meine, der Mose hat das Volk geprägt wie kein Zweiter. Und wenn man nachher den Anfang vom Buch Josua liest, dann merkt man, der Josua war total verschüchtert gewesen. Er hat gesagt, geht das echt gut? Ich jetzt plötzlich in der Verantwortung für 2 Millionen ein Land, das ich einnehmen muss, geht das echt gut? Und Gott hat ihn dann gestärkt, am wunderschönen Anfang vom Buch Josua. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Übergang von Mose zum Josua, das war ganz heikel gewesen. Und wenn man mal das Buch Josua genau liest, dann steht immer wieder, er hat so gemacht, wie Gott an Mose befohlen hat. Das ist der Refrain vom Buch Josua. Er hat treu das angewendet. Und dass er es treu anwenden konnte, hat dazu gehört, dass der Mose eine saubere Übergabe an Josua gemacht hat. Ihn eingesetzt hat und ihm dann wirklich auch die Verantwortung überlassen hat. Der Mose konnte rechtzeitig Platz machen. Wenn ich auf mein eigenes Leben zurückschaue, dann bin ich sehr, sehr dankbar, dass mir Gott immer wieder, wir sind es halt das Mal vor allem Monat gewesen, geistliche Väter geschenkt hat, wo ich in die Lehre gehen durfte. Mir ist es ein bisschen unterschiedlich gelaufen. Bei den einen, die einen sind auf mich zugekommen und haben mich herausgefordert. Übrigens waren es meistens mehr die Herausforderungen, die mir mehr geholfen haben. Und bei anderen habe ich das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt mal spannend. Ich will gerne mal bei dieser Person hören, wie macht denn er seine Andachten? Und, oder wie liest er täglich neben dem Beruf? Oder was andere fragen. Und ich bin dann auf die Person zugegangen. Ich habe es nie bereut. Es gehört zu den kostbarsten Momenten, wo ich zu anderen Leuten gegangen bin und ich gefragt habe, wie sie das machen und Rat eingeholt habe. Zum Teil auch bei Leuten, die ich gar nicht gekannt habe. Habe ich einfach mal einen Termin abgemacht. Das Erste ist also, dass der Josua eine geistliche Sicht hat, wie er soll in seiner Familie und seinem Umfeld umgehen. Das Zweite ist, dass er einen geistlichen Vater hat, der ihn mitgenommen hat über lange Zeit. In der Nähe, aber auch in der Distanz, der ihm Sachen zugetragen hat und ihm dann auch den Platz frei gemacht hat, dass er zum Zug kommen konnte. Gibt es übrigens auch bei Eltern und Kindern. Das Thema werde ich nie vergessen, wo mir mal gesagt, ein Mann gesagt hat, ein gereifter Mann, Ende 50. Haniel, sitz nie auf deinen Söhnen oben. Sitz nicht auf deinen Söhnen oben. Das kommt nicht gut. Sie müssen sich können entfalten. Sie müssen können Männlichkeit entfalten. Rechtzeitig Platz machen. Ja, das ist für mich eine wichtige Lektion. Und der dritte Aspekt ist, der Josua hat immer im Blick gehabt, wer und wie die Finder waren. Wenn wir seine Abschiedsrede anschauen, im Josua Kapitel 23, ich kann jetzt nicht die ganze vorlesen, dann ist auch immer ein Blick auf die Finder gegangen. Ich möchte gerne ein paar Aspekte erwähnen von diesen Finder. Der Josua sagt am Schluss von seinem Leben, so wie das geistliche Vermächtnis, und sagt all diesen verantwortlichen Führern von dem Volk, habt gut Acht auf was? Habt gut Acht auf eure Seele. Er hat nicht gesagt, all die Führungshandbücher, du hebt die gut im Kopf. Übrigens, die und die Situation, behalte die gut im Kopf. Er hat vor allem gesagt, hebt gut Acht auf das, was dir reinläuft. Das ist sehr etwas Zentrales. Für was denn? Dass ihr Gott lieb habt. Aha, das hat also offenbar mit Liebe zu Gott zu tun. Wenn ihr euch aber abwendet und den Völkern, die jetzt noch übrig geblieben sind in diesen Gebieten, denen anhängt und euch mit ihnen verheiratet, dass ihr euch vermischt, so sind gewiss, dass dann der Herr, euer Gott, nicht länger die Völker von euch vertrieben wird. Sondern sie werden euch zu Schlingen und zum Fallstrick und zur Geißeln an eurer Seite werden und zu Dornen in euren Augen, wie sie vertilgt sind aus einem guten Land, wo der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ich kann euch wirklich sagen, die geistlichen Väter, die ich erlebt habe, die sind immer fadengrad gewesen. Fadengrad wie der Josua am Ende von seinem Leben. Ich habe manchmal das Gefühl, heute, die Political Correctness, das darfst du nicht sagen. Du darfst dich nicht einmischen. Ui, nein, sag das nur nicht. Sonst passiert etwas. Absolut. Der Josua hat es fadengrad an der richtigen Stelle gebracht, weil er gesagt hat, weißt du was, ihr werdet ein riesen Problem haben, wenn ihr euren Blick nicht auf Gott richtet, sondern wenn ihr anfängt, Mass zu nehmen an eurer Umgebung. Ihr werdet blitzartig eingehen. Ihr werdet 0, plötzlich eure Bedeutung verlieren. Und so ist dann auch genau gekommen. Das Buch Richter ist das Zeugnis von dem. Wenn man noch ein bisschen weitergeht und dann Richter erstes Kapitel liest, und ich bitte euch das einmal auch zu machen, wenn ihr dem nachgeht, dann liest man dort von diesen Finden, wie sie sich verhalten haben. Das ist ganz hochspannend. Ich habe ein paar von diesen Kennzeichen zusammengetragen und jetzt gerne nachher anwenden auf das konkrete Fragestellung. Die Finder, die übrig geblieben sind unter dem Volk, die haben die besten Plätze besetzt im Land. Die besten Plätze. So wie ich bei den Bauern war und gesagt habe, weißt du, das hügelige Land, das will niemand. Aber das flache Land, dort, wo du einfach durchfahren mit der Maschine, das will jeder. Die Matten haben sie genommen. Die besten Plätze im Leben. Die besten Plätze sind vom Volk. Es steht von diesen Finden, sie haben sich vermehrt mit Ameisen. Es ist auch schnell gegangen. Es steht, dass sie das Volk Israel geistlich zurückgedrängt haben, dass sie sie unter Furcht gesetzt haben, alles Richter 1, und das ganz Verrückte, dass eigentlich die Finden besiegbar gewesen wären. Das finde ich das Verrückte. Sie haben sich zurückgedrängt lassen, obwohl sie eigentlich alle Zusagen in der Hand haben, dass sie siegreich sein über die Finden mit der Kraft von Gott. Und sie haben ja das Testimonial gehabt. Sie mussten nicht weit zurückblättern in ihrer Chronik. Eine Generation vorher hat der Josua ein Volk am anderen. Nicht mit militärischer Strategie, sondern mit Glauben und mit der Zusage von Gott können besiegen. Ich habe mich gefragt, welche Finde treffen denn heute auf das Profil zu? An zentralen Orten in unserem Leben präsent. Sie vermehren sich wie die Ameisen. Sie drängen geistliches Leben zurück. Sie machen uns Angst und sie wären besiegbar gewesen. Das sind so die 5 Kennzeichen von diesen Find im Buch Richter, Kapitel 1. Ich kann nur eins für uns Männer nennen, wo ich finde, es ist eine Plage unserer Zeit. Dabei wäre er besiegbar. Das ist das Geniale. Pornografie. Ich bin der festen Überzeugung, im Leben von uns Männer muss das Thema, und zunehmend übrigens auch von der Frau, muss das Thema regelmässig angesprochen werden. Regelmässig und immer wieder. Es ist der Hauptfund Nummer eins im Leben von uns Männern und es drängt unser geistliches Leben zurück. Ich will ein paar Sachen sagen, die nachweislich sind. Die Bilder, die brennen sich in unsere Gedanken ein. Sie verlangen nach immer einem höheren Einsatz, damit die Stimulation wieder kommt. Sie entfremden uns, unseren Frauen, aber sie entfremden auch junge Leute, und das sind 10-Jährige, 19, 11-Jährige, die bereits regelmässig solche Sachen konsumieren. Sie entfremden uns an einer gesunden Beziehung, die Gott für uns vorgesehen hat. Sie rauben uns geistliche Kraft, da bin ich überzeugt. Sie rauben uns geistliche Kraft, sie höhlen uns aus. Und ich finde es so schlimm, das wäre jetzt ein anderes Thema, ich finde es so schlimm, dass unsere ganze Kultur, unsere Bilder, unsere Filme, das ist alles so sexualisiert, ich kann jetzt nicht näher auf das eingehen, dass das wirklich, das fängt an Raum zu nehmen, an den besten Plätzen, an den besten Zeiten. Und es verdrängt unser geistliches Leben und es bewirkt genau das, dass wir den Blick verlieren auf ihn und auf die nächste Generation. Und was ich ganz verrückt finde, ich glaube, sie versklaven auch eine nächste Generation. Die Geborenen, die ich pflege und nicht darüber rede und Sünde in meinem Leben sein lassen, die wird meine nächste Generation hundertprozentig prägen. Gerade Sachen, die ich nicht ausgesprochen habe und nicht bereinigt habe, die haben ein besonderes Potenzial, sich auszubreiten wie Ameisen. Nicht nur bei mir, sondern in der nächsten und in der übernächsten Generation. Und jetzt können wir sagen, ui, was du erzählst. Sagen, ja, jede Zeit hat ihre Geißeln. Wir haben es ja gelesen, die Geißeln und die Schlingen. Die Geißeln und die Schlingen heute sind sehr, sehr konkret. Sie machen unser Leben kaputt, wie ich jetzt heute mit ganzer Deutlichkeit gesagt habe. Es wäre schade, nur die ersten zwei Sachen im Blick zu behalten und Pfind nicht. Der Josef hat immer auch Pfind im Blick gehabt. Er war fadengerad und er hat klar gesagt, was mit diesen Pfind passieren wird. Ich kann euch zwei Bücher besonders ans Herz legen, die ich selber gelesen habe und die ich jedem empfehle zu lesen. Sie sind beide nicht lang. Das erste ist «Behüte dein Herz» von Randy Alcorn. Randy Alcorn ist für mich einer von diesen Männern, einer von meinen geistlichen Vätern. Der Mann ist so beeindruckend, wie er sein Leben führt, auch sein Gedankenleben. Er hat Acht auf seine Seele. Und wie er das auch umsetzt mit seinen Kindern und mit seinen Enkeln. Neben vielen anderen Aspekten, was er alles hat müssen durchmachen in seinem Leben und wie er das glaubwürdig vorgelebt hat, und er ist 70 mittlerweile, das beeindruckt mich. Ein kurzes Büchlein kann man gratis abladen auf dem Internet. Und das zweite Buch von Heath Lambert, ein jüngerer Seelsorger, wo ich denke, er wird einer von den Stars sein von der nächsten Generation Seelsorger weltweit auch. Finally Free, endlich frei. Das Buch ist nicht nur einfach für eine so konkrete Situation mit Pornografie, sondern es ist eigentlich ein Selbstanleitungs von der Seelsorge an mir selber für praktisch jede Situation. Du kannst jedes Problem anhand von diesem Buch lesen. Und beim Heath Lambert ist es wirklich zu wissen, so ein Leben, das er hatte, haben nicht viele Leute. So viele Glieder wie er haben nicht viele. Und dass Gott ihn verändert hat, ist, und dass er so ein Buch geschrieben hat, ist schon ein Zeugnis in sich. Drei Sachen habe ich angeschaut, die mich ermutigen, den Blick für die nächste Generation nicht zu verlieren. Das erste ist, eine geistliche Sicht für unsere Familie zu behalten. Da ist mir immer wichtig zu sagen, auch wenn etwas zu kurz gekommen ist, und ich sündige oft, ich strauchle oft, wie das der Jakobus sagt, steh wieder auf. Das ist das Geniale beim Glauben. Wir dürfen wieder aufgehen, wir dürfen Vergebung in Anspruch nehmen. Und wer das neue Leben geschenkt bekommen hat, der hat auch irgendwo das Riesen in sich hinein, es zieht ihn irgendwie dazu, dass die Sachen zu bekennen, aufzustehen, weiterzugehen. Wenn dir Sachen eben runtergefallen sind, über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte, dann nimm es heute auf. Glauben ist nie nur eine Analyse, sondern sie hat immer auch Kraft, um wirklich auch in die Umsetzung hineinzukommen. Das Zweite ist, Gang bei geistlichen Vätern und Müttern in die Schule. Das ist etwas, das mich prägen wird, bis ich ans Lebensende. Ich danke für meine geistlichen Väter. Und das Dritte ist, ich will einen realistischen Blick für meine Hauptfinde behalten, der mein geistliches Leben und das geistliche Leben auch von der nächsten Generation zerstören will. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ja schön, dass du alles sagst. Du bist ja gerade in so einer Situation. Aber bei mir geht das, weisst du, noch lang. Ich sage sehr oft in den Seminaren, Leute, so wie ich heute mein Leben präge, wie ich heute Sonntag, den 18. Oktober verbringe, prägt das, wie ich morgen wird sein, übermorgen wird sein. Ich sage oft jungen Männern, wie du mit 18 bist, wenn ich gewohnt du bis 25 in deinen entscheidenden Jahren, von der Kraft her, wie du investierst, wird nachher auszahlen, wenn du 40, 50, 60, 70 bist. Da bin ich tief überzeugt. Wie ich heute bin, wenn ich heute meinen Alltag gestalte, wird dazu beitragen, wenn ich morgen, übermorgen, nächstes Jahr, in 10 Jahren, 20, 30 Jahren wird sein. Darum, wer den Blick auf die nächste Generation behaltet, dem steht Gottes Wort zuvorderst. Der lernt von seinen geistlichen Vätern und Müttern und der gibt Acht auf seine Finde. Vielleicht bist du mutig und sagst, puh, das ist mega weit fern von mir, das Ganze. Dann möchte ich dir gerne eine ermutigende Schlussbotschaft zusprechen. Der Titus hat ganz viele schwierige Sachen gesagt an junge Männer, alte Männer, junge Männer, alte Frauen, junge Frauen, Arbeitnehmer, die in schwierigen Situationen waren. Mega herausfordernde Sachen. Er hat zum Beispiel der Arbeitnehmer gesagt, der Sklave, hey, weißt du was? Schaffen so, bügeln so, dass ihr ein Zeugnis könnt sein von diesen Herren. So, dass sie sogar noch eine Dekoration sind für unseren Gott. Eine mega Herausforderung, wenn du Sklave bist und vielleicht geschlagen wirst vom Gleichen. Und dann musst du eine Dekoration sein für Gott. Ich finde es immer so genial, der Satz, der nachher kommt. Und der gilt genau für das Thema auch. Dann steht, die Gnade Gottes ist erschienen. Die Gnade von Gott verändert uns. Gnade von Gott ist Kraft, die wir in jeder Lebensphase darauf zurückgreifen können. Es ist seine Kraft. Er hat sie zugesagt. Und die Gnade von Gott, sagt nachher der Titus, die ist heilbringend für alle Menschen. Ja was, einmal, wenn ich auf meinem Kämmerli auf die Knie gegangen bin? Nein, er sagt noch weiter. Nicht nur dann, sondern sie nimmt uns jetzt, griechisch perfekt, sie hat es gemacht und macht es immer noch, sie nimmt uns in Zucht. Sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die Sachen, die wir uns herum sind, können verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig können leben in der jetzigen Weltzeit. Der Titus sagt, ich gebe dir nicht nur die Anweisungen mit, um dich nachher zu knechten, sondern ich gebe dir das mit dieser überwältigenden Perspektive von Gottes Gnade, die dir Kraft wird geben, das können umzusetzen. Gnade von Gott ist nicht etwas, das du irgendwann im Kämmerli gemacht hast. Gnade von Gott ist für gestern, für heute und für morgen und für jeden Lebenstag, bis ich wird bei meinem Jesus sein. Es hat die Kraft, mein Leben zu verändern. Ich bin überzeugt, dein Leben. Und es hat sogar noch weiter. Wenn du diese Worte verkündest, hat er gesagt, dann werden Leute zum Heil kommen. Und für das wollen wir gerne noch beten und bitte euch noch aufzustehen für die Woche. Vater, wenn ich nicht wüsste, dass du durch die Worte, die du da geäussert hast, durch deine Gnade, deine lebensverändernde Gnade, Kraft würdest geben, zum Leben zu verändern, was auch schon immer mal vorgefallen sei, Kraft würdest geben, zum wieder fallen und wieder aufstehen. Kraft würdest geben, zum besonnen, gerecht und gottesfürchtiges Leben im jetzigen Zeitlauf hinein. Ich könnte zusammenpacken. Ich würde vielleicht ein paar Management-Weisheiten sagen und sagen, mach das, wenn du nur willst. Und ich weiss selber, es gibt Situationen, wo ich noch will und es geht nicht, weil ich eben doch nicht richtig will. Und für genau diese Situationen bitte ich dich um deine Gnade, um eine reiche Portion von dieser Gnade, die erschienen ist, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern bis heute und morgen und übermorgen auch wird da sein. Jesus, bitte, wenn Leute zweifeln, wenn Leute auch wissen, ich bin noch nicht dort, seine Gnade hat mich noch nicht wirklich von innen aus verändert, bitte, schaff du den Durchbruch durch deine Kraft. Du hast es verheißen. Wir bauen auf das und wir bauen auch darauf, dass du es besonders tust, wenn wir zusammen sind. Wir sind schwach, wie damals das Volk von Israel auch, beim Josua. Aber wir zählen auf deine Stärke und deine Gnade. Und bitte dich für eine reiche Portion für den heutigen Tag und für die nächsten, die uns bevorstehen. Amen.
Ich bin gerade noch ein bisschen weggeblasen von deiner Botschaft. Ich habe diese Woche eine Bibel bekommen von einem Mitarbeiter von mir. Die wissen, dass mir das Wort Gottes wichtig ist. Und der hat bei seinem Papi in der Bibliothek alte Bibeln gefunden. Und da hat er eine gefunden, so ein Neues Testament mit den Psalmen aus 1794 mit Scharnier dran. Und dann hat er mir das gebracht. Ich habe total ausgeflippt, oder? Und eben die Scharnier, die sind zum Öffnen da. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Ich weiss nicht, wieso ich gerade, wenn ihr Manuel zuhört. Ich kann nur sagen, die Lust an der Bibel, an dem Wort, das mein Herz verändert, steckt mich das an. Ich bin mit dem Haniel, ich weiß nicht, wie alt wir waren, in der Kleingruppe, mit dem Donatus und ein paar anderen Männern, haben wir die Kleingruppe gemacht. Und das ist etwas, was ich total geniesse, das Anstecken von Gott, von dieser Kraft, von der Bibel. Und die Anwendung, wie viel das wir von dem können brauchen im Alltag. Und das wünsche ich uns allen, dass wir wirklich die Lust an der Bibel, von dem Wort, das unser Herz verändert, dass wir dem festheben dürfen. Und gerade dort, wo uns der Mut fehlt, weil wir irgendwie denken, ich kann gar nichts mehr machen dort. Tönt euch an ein Wort von Gott erinnern und Gott beim Wort nehmen. Und ihm das überlassen, dass ihr Frieden im Herzen bekommt über den Punkt, der euch plagt, oder über den, wo ihr Kraft braucht. Dass wir wirklich das Wort mehr in unserem Herzen dürfen wirken lassen, dass wir uns frei machen und gelassen lassen, dass Gott gut mit uns meint. Ich möchte noch beten zu dem Abschluss und den Tag in seine Hände legen. Vater, ich danke dir, bist du so ein starker Gott, so ein treuer Gott, und dürfen wir, ja, wie zurücklesen, wie du wirkst, wie du bist, wie du Menschen ermutigst, wie du Menschen begleitest. Und dürfen wir damit rechnen, dich beim Wort nehmen, dass dein Wort unser Leben heute prägt, unseren Nachmittag jetzt prägt, unser Coffeeshop zusammensein prägt, beim Geniessen von diesen gemachten Küchen von den Jugendlichen. Ich danke dir, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Und du uns doch wirklich in Erinnerung rufen, dass wir dich dürfen beim Wort nehmen und auf das verlassen, dass du Wort haltest. Danke vielmals und bitte begleite uns alle in diesen Sonntagnachmittag rein und segne uns alle dort, wo wir dran sind, und begegne uns dort, wo wir es brauchen, in dieser Liebe, die du uns möchtest schenken. Amen. Ganz einen schönen Sonntag miteinander.